DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
Nina Odenius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVBS Podcast. Vor 217 Jahren, am 4. Januar 1809, wurde Louis Braille, der Erfinder der Brailleschrift, geboren. Das hätte er sich wohl auch nicht träumen lassen, als er als 16-Jähriger diese Schrift erfand, dass sie noch bis heute für blinde und sehbehinderte Menschen von immenser Wichtigkeit ist. Im vergangenen Jahr gab es das 200-jährige Jubiläum der Brailleschrift. Der Gast in unserer heutigen Podcast-Folge ist die Leiterin der Deutschen Blindenbibliothek an der Blista, Andrea Kartemann. Mit ihr spreche ich über die Bedeutung der Brailleschrift und sie berichtet uns von den Aktionen, die es im vergangenen Jubiläumsjahr gab. Liebe Andrea, ich freue mich, dass du in unserem heutigen Podcast bist zum Thema Brailleschrift. Und du wirst ja vielen DVBS-Mitgliedern auch bekannt sein aus deiner jahrelangen Tätigkeit im Leitungsteam der Fachgruppe Studium und Ausbildung, beziehungsweise auch dann als deine Tätigkeit als Beisitzerin. Aber wenn du magst, stell dich doch erstmal unseren Hörerinnen und Hörern vor, dass die ein bisschen wissen, wer denn hier heute im Podcast ist.
Ja, ich bin, wie schon gesagt, die Andrea Kartemann, Leiterin der Deutschen Blindenbibliothek an der Blista in Marburg. Bin außerdem, was für den heutigen Podcast nicht unwesentlich ist, im Medibus-Vorstand, dort stellvertretende Vorsitzende. Bin im DBSV-Präsidium, was auch nicht ganz unwesentlich ist für den heutigen Podcast. Und eben, du hast es gesagt, vielen DVBS-Hörerinnen und Hörern bin ich bekannt, durch ehemalige Vorstandstätigkeit als Beisitzerin und bin ansonsten für den DVBS aber auch immer wieder unterwegs. Es gab gerade dann im Dezember auch noch einen Vortrag zum Thema E-Braille, den ich für die Fachgruppe MINT gemacht habe. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik heißt die Fachgruppe MINT. Und dementsprechend, das ist so ganz grob zu mir.
Wir machen heute das Thema Brailleschrift. Am 4. Januar ist der Geburtstag von Louis Braille. Und wir hatten ja auch im vergangenen Jahr 200-jähriges Jubiläum der Brailleschrift. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Welche Arten von Brailleschrift gibt es eigentlich?
Es gibt die sogenannte Basisschrift. Die kennen eigentlich die blinden Menschen meistens selber nicht. Das heißt, dass alle Buchstaben ausgeschrieben werden. Das ist eine deutsche Eigenart. Also ganz normal werden alle Buchstaben in dem sogenannten Braille in den traditionellen ausgeschrieben. Es gibt die Vollschrift, es gibt, da wird schon ein bisschen mehr abgekürzt, also sowas wie IE und EI wird gekürzt und sowas wie ST und SCH wird gekürzt. Und dann gibt es die sogenannte Kurzschrift. Und da wird dann alles Mögliche gekürzt. Da hat die deutsche Kurzschrift, ich glaube, über 300 Kürzungen. Es sind jedenfalls ziemlich viele. Und für alle Menschen, die sich mit Brailleschrift so überhaupt nicht auskennen, ganz kurz sei nachgeschoben, man kann da relativ viele Seiten im Internet finden, wo man sich auch noch über Braille informieren kann. Aber es gibt eben einmal das traditionell von Louis Braille entwickelte 6-Punkt-Braille, wo man sich eben vorstellen muss wie so ein Eierkarton. Ne? Wenn ich den Eierkarton so senkrecht vor mich stelle, dann ist links oben der Punkt 1, das Ei, das ist das A. Und das, die beiden, wenn man das B legen möchte, dann würde man das Ei links oben und links Mitte in den Eierkarton legen, dann hat man das B. Und so kann man das eben durchdeklinieren auf sämtliche Zeichen, auf sämtliche Schriftarten. Es gibt auch noch Notenschrift und es gibt Schachschrift und es gibt Mathematikschrift und also ganz viele verschiedene Dinge.
Wie wichtig ist denn die Brailleschrift heute noch?
Immens wichtig, weil wir könnten ohne Brailleschrift kaum irgendeinen Beruf bestreiten. Und es ist natürlich auch für den privaten Alltag sehr wichtig, denn man ist möglicherweise schneller, wenn man sich seine Gewürzdosen in der Küche mit Braille beschriftet, als wenn man dann dauernd mit dem Handy drauf gucken muss. Aber es gibt natürlich inzwischen auch verschiedene andere Wege, sich Dinge zugänglich zu machen, die dann aber auch wieder über Braille funktionieren. Denn auch mit dem Handy, ich habe das neulich wieder erlebt, als ich im fahrenden Bus saß und mit dem Handy ohne Braillezeile, weil ich sie nicht dabei hatte, eine Mail schreiben wollte. Das war natürlich auch wieder ganz schwierig. Es ist mir auch nicht gelungen, muss ich ehrlicherweise sagen. Braillezeile ganz kurz nachgeschoben. Die Erklärung, ein Gerät, mit dem man eben am Computer entsprechend Braille lesen kann, wo einem die Buchstaben über ein kleines Display in Braillepunkte übersetzt werden.
Wie ist das denn, wenn wir mal zum Thema Schule, Bildung gehen? Wird die Brailleschrift an den Blindenschulen, denke ich ja schon, dass sie da noch vermittelt wird? Wie sieht das an Regelschulen aus oder generell im Schulunterricht?
Ja, die Frage muss man, glaube ich, so stellen, wie du sie zuletzt gestellt hast, generell im Schulunterricht. Also es ist natürlich so, aufgrund technischer Gegebenheiten verliert die Kurzschrift an Bedeutung, glaube ich, weil die meisten blinden Menschen lesen am Computer, so zumindest der Eindruck, den einige Menschen damit einhergehend, auch ich, haben, immer mehr ganz normale Basisschrift, will sagen, dass, ja, das habe ich eben noch nicht erklärt, das Computer 8-Punkt-Braille, wo man dann eben entsprechend seine 8 Punkte an der Computerbraillezeile hat. Und die Kurzschrift wird dadurch immer weniger, weil viele Menschen doch am Computer sich leichter tun, jeden Buchstaben zu sehen, wenn sie etwas korrigieren. Und das hat auch Folgen für die Schulen, glaube ich. Jetzt kann man sich auch fragen, ob wir da nicht eigentlich die falsche Technik lehren. Denn im Prinzip in den USA scheint es nach wie vor so zu sein, dass die Kurzschrift auch in den Schulen sehr verbreitet ist, zumindest in Teilen der USA. Aber eben, das ist in Deutschland beileibe nicht immer so und in Europa generell auch überhaupt nicht. Und in den Blindenschulen selber, ja, da wird Braille gelehrt, natürlich. Und da wird auch nach wie vor Kurzschrift gelehrt, auch so, aber eben nicht in der Tiefe, wie man es vielleicht noch aus meiner Generation, ich bin ja nun auch schon 50, und da habe ich noch so richtig traditionell Kurzschrift gelernt. Das ist sicher heute eine andere Geschichte.
Wie würdest du diese Entwicklung denn einschätzen? Also ist es eher positiv, dass die Tendenz eher in Richtung Digitalität geht und weg von der Kurzschrift?
Das kann man so einfach gar nicht beantworten, glaube ich, weil man muss Wege finden, denke ich, die Kurzschrift in die Technik rüberzunehmen. Also man kann sie ja schon benutzen und man benutzt sie ja auch zum Teil, vor allem dann, wenn man eben ausführlich längere Texte mal in Braille lesen möchte. Dann stellt man sich das schon um auf seine Kurzschrift. Aber so ist jedenfalls der Eindruck von einigen Menschen. Aber letzten Endes eben in vielen alltäglichen Arbeiten nicht. Und das hat jetzt verschiedene Gründe und die muss man dann analysieren und sich angucken, ob man da was gegen tun möchte und kann. Und eben andersrum scheint es ja auch so zu sein, dass die Menschen, die die Kurzschrift jetzt nicht jeden Tag benutzen, trotzdem zum Teil, kann man das jedenfalls unterstellen, zurechtkommen.
Ja, man kann ja auch die Braillezeile auf Kurzschrift umstellen, ne?
Genau, das meinte ich, ne? Also das wird halt an vielen Stellen nicht gemacht. Und da, ja, das, sage ich, hat verschiedene Gründe, glaube ich. Also ein Grund, den man da wahrscheinlich finden kann, ist, dass das gar nicht bei jeder Braillezeile so einfach ist, sodass die Bedienbarkeit eben schon immer so ein bisschen fragwürdig ist. Da muss man vielleicht auch noch einfachere Konzepte entwickeln.
Wie sieht denn generell die Tendenz aus? Ich habe in den letzten Jahren auch schon mal den einen oder anderen gehört, der gesagt hat, eigentlich brauchen wir gar keine Braille-Schrift mehr, weil es gibt doch ganz tolle Sprachausgaben mit Handy und PC und eigentlich müsste die ja an Schulen gar nicht mehr gelehrt werden. Ich persönlich denke mir dann immer so, ich will aber nicht zum Analphabeten erzogen werden. Wie schätzt du das ein? Also hast du diese Tendenzen auch schon wahrgenommen oder sind die vielleicht sogar schon wieder rückläufig, dass man doch die Wichtigkeit der Braille-Schrift erkannt hat?
Ich sagte ja eben schon, also ich war neulich im fahrenden Bus nicht in der Lage, ohne meine Braillezeile, die eine Tastatur zum Schreiben hat, in der Lage, eine Mail am Handy zu schreiben. Ich habe das nicht geschafft. Ich wollte das in dem Fall nicht diktieren, ne, mit Spracheingabe, weil es ein bisschen privater war. Und dann habe ich gedacht, na gut, da muss ich halt doch abwarten, bis ich zu Hause bin und es dann entweder am Handy oder am PC machen. Aber deswegen denke ich, man kann nach wie vor überhaupt nicht ohne Brailleschrift und in den Schulen. Im Grundschulbereich versucht man zum Teil sowas zu machen, wie dass man den Schülerinnen und Schülern die Sprachausgabe verbietet beziehungsweise abschaltet, abklemmt, was auch immer. Und das hat aber auch Folgen, glaube ich. Weil man muss eben sagen, ach, das ist jetzt kompliziert, aber ein Schulbuch ist ja heutzutage auch nicht mehr unbedingt nur ein lineares Buch, so wie wir das vor 50 Jahren noch kannten oder vor 30 Jahren noch kannten, sondern das kann auch eine Plattform sein, die so aussieht wie eine Internetseite mit ganz vielen Bildern, mit ganz vielen Kästchen, mit ganz vielen interaktiven Elementen. Und die Insider, die diesen Podcast hier hören, wissen, dass man dann, wenn man nur Braille nutzt, im Nachteil ist, weil man möglicherweise Dinge nicht so schnell wahrnehmen kann. Und das kann natürlich auch ein Problem sein. Man muss also durchaus, glaube ich, Schülerinnen und Schülern, und das ist eine komplexe Aufgabe, beibringen, wie man kombiniert, wann mit was arbeitet. Oder auch möglicherweise beibringen, wann man nur mit Braille arbeitet. Denn gerade im Fremdsprachenunterricht ist es ja durchaus sehr sinnvoll, dass ich relativ schnell lesen kann, wie ein Wort geschrieben wird. Und eben, wie du zu Recht sagst, zum Analphabeten werden will niemand.
Wie sieht das denn mit klassischen Braillebüchern aus? Nun bist du ja auch Bibliotheksleiterin. Erfreuen sich in der Bibliothek der Blister die Braillebücher immer noch großer Beliebtheit oder sagen die Schülerinnen und Schüler eher, geht mir weg mit Braillebüchern, wir wollen lieber E-Books lesen oder was anderes auf dem Laptop?
Ja, also wir haben schon natürlich Braille-Ausleihen, ne? Das ist alles gut. Wir haben auch nach wie vor Menschen, die Braille-Bücher lesen wollen, auch nach wie vor Menschen, die Braille-Bücher auf dem Papier lesen wollen. Allerdings, wir merken natürlich schon, dass dieser Zeitschriften-Braille-Markt sich rückläufig entwickelt. Das ist schon deutlich spürbar, da ist es auch am ehesten belegbar. Das hat, glauben wir, zum Teil damit zu tun, dass viele Informationen, die eben dieser klassische Zeitschriften-Braille-Markt früher bedient hat, eben heute auch im Internet über andere Kanäle zugänglich sind. Und da braucht man, in Klammern wahrscheinlich zum Glück, diese Art von Informationen eben vielleicht nicht mehr und oder auf anderen Wegen. Und da verstehen wir uns als Bibliothek inzwischen auch als sehr viel breiter aufgestellt, sodass man eben auch eigentlich gerne Menschen Beratungsangebote dahingehend machen möchte, wie sie an ihre Informationen kommen. Und da kann ja aber Braille eben ein Mittel der Wahl sein, auch an Informationen zu kommen.
Also Braille-Bücher sind natürlich auch sehr teuer im Druck und nehmen natürlich auch sehr viel Platz weg, ne?
Wir haben in der Bibliothek seit diesem Jahr und generell das DZB Lesen, Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, so heißt es ja überhaupt, hat eben den Braille-Download im Angebot und die Blister hat eben auch den Braille-Download im Angebot, also die Deutsche Blindenbibliothek, sodass man da auch einfach Dateien sich runterladen kann von Büchern, die man ja dann auch wieder entweder mit seinem Smartphone und der Braillezeile und unserer App benutzen kann oder aber eben am PC lesen kann. Die nehmen da nicht so viel Platz weg.
Merkt ihr das denn auch von wegen hoher Kosten für Papierdruck und so? Also gibt's dann weniger Bücher oder ist das gleich geblieben?
Das sind zwei Fragen. Der Zusammenhang, hohe Papierkosten, ja, das merken wir. Papier wird teurer, das stimmt. Das hat aber nicht zur Folge, dass wir deshalb weniger Bücher drucken wollen. Das ist natürlich immer noch ein Anliegen, das Lesen zu fördern und ist immer noch ein Anliegen, entsprechend Schülerinnen und Schüler, auch generell erwachsene Menschen dazu zu motivieren, Dinge zu lesen in Braille. Also nach wie vor finden wir Braille-Förderung eine ganz wichtige Sache. Aber es ist richtig, Papier ist teurer geworden. Ist auch dann die spannende Frage, ob dann für jede und jeden ein Braille gedrucktes Buch in jedem Kontext das Mittel der Wahl ist, ne? Also ich kann ja der Auffassung sein, dass ich lieber in meinem E-Book, wir bieten übrigens auch seit diesem Jahr E-Books zum Download an, für alle, die es noch nicht wissen, also mein E-Book mit der Braillezeile jedenfalls in Teilen lesen können möchte und dass ich möglicherweise in meinem E-Book auch flexibel sein möchte, wie ich mir meine Schriftart einstelle. Also das ist offensichtlich ja auch ein Thema für Nutzende, dass die möglichst flexibel ihre Medien nutzen können möchten, was wir verstehen.
Nun gab es ja im vergangenen Jahr das 200-jährige Jubiläum der Braille-Schrift mit ganz vielen Veranstaltungen unter dem Motto Tour de Braille 2.00. Und das wurde ja auch organisiert vom DBSV und auch vom Medibus. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Überblick über das Jubiläumsjahr geben? Also was gab es da für Aktionen?
Die Blister hat eine gemacht zusammen mit dem DVBS, dem DBSV, also dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, und dem VBS, dem Verband der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen, zum Thema Louis bringt die Punkte. Louis ist ein Waschbär und wir haben dann so Aktionspakete, insbesondere für Schulen, zusammengestellt, sodass man dann auch im inklusiven Unterricht, zum Beispiel, wenn man ein blindes oder sehbehindertes Kind in der Klasse hat, sich mit Brailleschrift beschäftigen kann. Das kann man natürlich auch nutzen, wenn man nur sehende Kinder in der Klasse hat und gerne Brailleschrift vermitteln möchte. Und das war eine dann durchaus immer mehr gefragte Aktion. Kann man auch nach wie vor noch bestellen, die Pakete. Kann man Mail schreiben an louis@blister.de. Einen schönen Lesewettbewerb gab es ansonsten noch, der vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund unter anderem veranstaltet wurde. Und da hat auch die Bayerische Blindenhörbücherei mitgemacht. Das war auch sehr interessant. Die hat das auch maßgeblich koordiniert und ausgerichtet und so. Und das waren, glaube ich, auch insofern ganz spannende Dinge, weil die hatten sich vorher noch nicht so richtig mit dem Thema Braille beschäftigt, weil sie traditionell ja eine Hörbücherei sind, ne? Und da war das für die schon durchaus neu, mal mit Braille-Lesenden in so einem Wettbewerb in Kontakt zu kommen. Naja, und dann gab es auch ansonsten viele Lesungen und viele kleinere Veranstaltungen. Und insofern wurde schon eigentlich rundherum sehr viel geboten. Auch der DBSV hat ja viele Braille-Kurse veranstaltet zum Thema Braille für Erwachsene oder auch Braille-Lehrende auszubilden, sodass man eben entsprechend lernen konnte, wie kann man an zum Beispiel ältere Menschen oder auch an Kinder und Jugendliche Braille noch näher heranbringen. Da hat der DBSV auch Materialien entwickelt, die dann auch bald zum Druck und zum Ausleihen und zum Kauf und so zur Verfügung stehen werden.
Gab es denn eine Veranstaltung, die dich besonders beeindruckt hat, wo du sagen würdest, das fand ich toll oder das hat auch noch nachhaltige Wirkung?
Ich fand sehr schön, muss ich sagen, dass es eine Veranstaltung vom DVBS gab zum Thema E-Braille, eben ein Vortrag der Fachgruppe MINT, habe ich eben schon gesagt. Und das ist, glaube ich, insofern ein Thema, das nachhaltig uns beschäftigen wird, weil das in diesem Jahr noch viel weitergehen wird. Also E-Braille, ganz kurz erklärt, ist ein vom DAISY-Konsortium entwickelter Standard. Da gibt es eine Arbeitsgruppe auch zur Thematik. Und da kann man auch nähere Informationen auf der Seite des DAISY-Konsortiums zu finden. Und dieser Standard sagt letzten Endes, dass man E-Braille an der Braillezeile lesen können soll. Und zwar so, dass man eben nicht dauernd seine Sprachausgabe benutzt, weil da werden einem nämlich die entsprechenden Braillezeichen gar nicht, wie man das sonst so kennt, als etwas verschwurbelter ASCII-Code, also so als etwas verschwurbelte Zeichen vorgelesen, sondern da wird dann ein Braillezeichen als Punktkombination dargestellt und auch dementsprechend liest Jaws das vor oder der Screenreader generell das vor, sodass man da schnell die Sprachausgabe abstellt und nur seine Braillezeile benutzt. Und interessant an dem Standard ist aber, dass man eben da auch Grafiken einbinden kann und das auch dahingehend weiterentwickelt werden soll. Und da sind wir als Blindenbibliotheken auch gerade dabei, damit zu testen und uns da schlau zu machen, die ersten Sachen zu produzieren. Und wir stehen da aber noch ziemlich am Anfang, weil der Standard halt noch sehr, sehr neu ist. Und da war das Interesse im DVBS sehr groß. Das hat mir gut gefallen. Ich fand das auch schön, dass man da eine sehr fachlich hochkompetente, hochniveauvolle Diskussion hatte. Und habe mich sehr gefreut, dass aus den Reihen dann auch es gewünscht war, diese Sachen mitzutesten und da mitzuhelfen, da ja Rückmeldungen zu geben und so. Das hat mir gut gefallen.
Das wären soweit meine Fragen schon gewesen. Gibt es denn noch was, wo du sagen würdest, das ist mir noch wichtig im Zusammenhang mit Brailleschrift oder im Zusammenhang mit 200 Jahre Braille?
Vielleicht sollten wir noch mal hinweisen darauf, dass ein ganz wichtiges Anliegen ja immer die Braille-Notenschrift ist, für Musikerinnen und Musiker unverzichtbar, ne? Und das ist ja immer so, dass der DVBS da traditionellerweise einmal im Jahr zu der Thematik ein, ich glaube, auch hochkompetentes Fachseminar veranstaltet. Und dann ist aber obendrein noch so, dass der DBSV immer Notenkurse im Programm hat, also so Braille-Lernkurse, wo man dann die Notenschrift entsprechend lernen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr gefragtes und geschätztes Angebot. Und das ist auch wichtig, weil eben Notenschrift, denke ich, ist ja nochmal an Schulen, an denen Kinder nur inklusiv beschult sind, ein sehr spezielles Thema. Und da könnte es ja sein, dass den einen oder die andere dann auch so ein Kurs genau deshalb interessiert, weil man da vielleicht an die Notenschrift doch im Musikunterricht zu wenig oder vielleicht auch gar nicht herangeführt werden kann oder wird.
Das stimmt. Also ich kann mich an meinen Musikunterricht damals erinnern, an der Regelschule. Ich hatte einen sehr musikalischen Direktor, der mich auch im Musikunterricht hatte, im Unterricht. Und der sagte damals, ich möchte, dass du Notenschrift lernst, genau wie all die anderen. Und er hat dann auch mir sozusagen Notenschrift in Breil beigebracht. Aber klar, wenn ich den damals nicht gehabt hätte, dann weiß ich nicht, ob ich die gelernt hätte.
Ja, also das ist ja auch oft so, dass sich sowas gemeinsam besser lernt. Ne? Man kann dann ja auch gemeinsam viele praktische Übungen dazu machen und so. Das sind ja vielleicht auch Sachen, die einem möglicherweise in einem inklusiven Musikunterricht nicht geboten werden können. Und da macht es ja Sinn, sich dann da entsprechend auch an sowas zu beteiligen. Das ist ja ganz schön. Und ansonsten kann man einfach nur sagen, Braille ist, glaube ich, nach wie vor wichtig. Die entsprechenden Angebote habe ich erwähnt, E-Book-Download, Braille-Download. Und alle, die das nutzen möchten, können sich natürlich gerne an die entsprechenden Blindenbibliotheken wenden.
Ja, es gibt ja jetzt auch immer mehr Fernkurse Braille-Schrift. Natürlich ist vor Ort, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, einen Braille-Fernkurs zu machen. Ich habe das bisher immer nur vor Ort kennengelernt, aber es zeigt ja schon auch, dass es beliebt ist weiterhin.
Bei den Fernkursen ist es so, dass die Materialien vorher zugeschickt werden und diese Fernkurse greifen natürlich eine Lücke auf, die nun mal bisher existiert hat. Man kann ja hoffen, dass sich das jetzt durch die Fortbildungsmaßnahmen für Braille-Lehrkräfte ein bisschen verbessert hat, aber es gab bisher halt nicht in jeder Gegend Punktschriftlehrerinnen und Lehrer, die eben entsprechend Braille vermitteln konnten. Und dann muss man auch sagen, nicht für jeden und jede, die Braille lernen möchte, werden ja Kurse entsprechend aufwendig in irgendwelchen Fördereinrichtungen bezahlt. Also wenn ich jetzt ein älterer Mensch bin und möchte Braille lernen, weil ich mir, wie am Anfang schon gesagt, meine Gewürze in der Küche beschriften möchte, da werde ich ja nicht mehr unbedingt ein Buch lesen wollen, aber ich möchte vielleicht einfach trotzdem eine Schrift haben, die ich lesen kann, dann kann ja für mich möglicherweise so ein Fernkurs was sehr Gutes sein, weil ich möglicherweise Aufwände damit habe, einen anderen bezahlt zu bekommen oder das überhaupt nicht möglich ist.
Würdest du denn sagen, dass durch das 200-jährige Jubiläum und durch die Veranstaltungen dazu auch nochmal die Braille-Schrift mehr Aufmerksamkeit bekommen hat?
Also so ein Jubiläum eignet sich ja immer erstmal gut für so eine breite mediale Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass das gelungen ist. Und durch die Veranstaltungen glaube ich schon, dass insgesamt noch mehr Aufmerksamkeit vermittelt werden konnte, dass man auch Dinge breit diskutieren konnte und dass viele Menschen da auch kreative Ideen hatten.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema Braille-Schrift. Ich hoffe, Sie und Ihr konntet interessante Einblicke gewinnen und vielleicht auch noch etwas Neues dazulernen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ihre und eure Nina Odenius.